Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 2: Nicht öffnen.
Aussage von Joshua Gillespie bezüglich der Zeit, in der er im Besitz eines Holzsarges war. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 22. November 1998. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Es begann, als ich mit ein paar Freunden in Amsterdam im Urlaub war. Ich kann mir denken, was sie glauben, was wir dort gemacht haben, und sie haben recht. Wir waren Anfang 20, hatten gerade unseren Abschluss gemacht und beschlossen, ein paar Wochen lang auf dem Kontinent etwas auf den Putz zu hauen. Sie können sich den Rest also sicherlich selbst denken. Es gab nur sehr wenige Momente, zu denen ich völlig nüchtern war, und noch weniger, an denen ich mich so verhielt. Obwohl ich nicht ganz so schlimm war wie einige meiner Freunde, die manchmal wirklich Probleme damit hatten, klarzukommen. Das mag auch der Grund gewesen sein, warum ich an jenem Morgen allein losgezogen bin. Keine Ahnung, wann genau, aber es war irgendwann Mitte Mai. Die anderen schliefen gerade ihren Kater aus und ich hatte beschlossen, an diesem niederländischen Morgen im herrlichen Sonnenschein spazieren zu gehen. Bevor ich mit den anderen meinen Abschluss in Cardiff gemacht hatte, hatte ich Architektur studiert und mich darauf gefreut, ein paar Stunden allein zu sein und mir die Gebäude im Zentrum Amsterdams näher anzuschauen. Ich wurde nicht enttäuscht. Es ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich bemerkte zu spät, dass ich keinen Stadtplan oder Reiseführer mitgenommen hatte, und eine oder zwei Stunden später hatte ich mich völlig verlaufen. Ich war allerdings nicht sonderlich beunruhigt, da es zu diesem Zeitpunkt noch Nachmittag war, und es war ja auch prinzipiell der Plan gewesen, mich in den Nebenstraßen zu verlieren. Ich beschloss aber trotzdem, den Weg zurück zu dem Haus in der Ellandstraat zu suchen, in dem wir untergekommen waren. Ich hatte es dann schlussendlich auch geschafft, aber da ich kein Niederländisch sprach, war ich eine gute Stunde lang mit den Straßenbahnen in die falsche Richtung gefahren. Als ich wieder in der Ellandstraat ankam, wurde es langsam dunkel, und da mich der Tag doch etwas gestresst hatte, beschloss ich noch, eines der Cafés aufzusuchen, um mich dort etwas zu entspannen, bevor ich mich wieder mit meinen Freunden treffen wollte. Ich kann nicht genau sagen, wie lange ich dort drinnen war, aber ich weiß, dass es bereits komplett dunkel geworden war, als ich schließlich bemerkt habe, dass ich nicht alleine am Tisch saß. Ich habe schon oft versucht, den Mann zu beschreiben, der mir dort gegenüber saß, aber es ist nicht so einfach. Er war klein, sehr klein, und es kam mir vor, als hätte er eine seltsam dichte Aura. Sein Haar war bräunlich, glaube ich, und ziemlich kurz geschnitten. Und er war glatt rasiert. Sein Gesicht und seine Kleidung waren völlig unauffällig, und je mehr ich versuche, mir vorzustellen, wie er genau ausgesehen hat, desto schwerer fällt es mir, ihn mir klar vorzustellen. Um ehrlich zu sein, bin ich aber geneigt, das auf die Drogen zu schieben. Der Mann stellte sich als John vor und fragte mich, wie es mir ginge. Ich antwortete, so gut ich konnte, und er nickte und sagte, er sei auch ein Engländer in einem fremden Land. Ich erinnere mich, dass er genau diesen Ausdruck benutzt hat, denn das kam mir damals schon merkwürdig vor. Er sagte, er sei aus Liverpool, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, dass er irgendeine Art von Akzent hatte, und dass er auf der Suche nach einem Freund sei, den er um einen Gefallen bitten könnte. High wie ich war, wurde ich bei diesem letzten Part misstrauisch, und ich begann den Kopf zu schütteln. John sagte, es sei nichts allzu Aufwendiges, man müsse nur auf ein Paket aufpassen, bis es von seinen Freunden abgeholt würde, und er würde auch gut dafür bezahlen. Ich ging davon aus, dass er davon redete, etwas zu schmuggeln, und ich war gerade dabei, erneut abzulehnen, als er in seine Jacke, glaube ich, griff und einen Umschlag herauszog. Darin waren 10.000 Pfund. Ich bin mir sicher, ich habe es schließlich gezählt. Ich wusste, dass es eine dumme Idee war, aber ich erinnerte mich daran, was Richard, einer meiner Freunde, mir darüber erzählt hatte, wie einfach es sei, ein Pfund Haschisch durch den Zoll zu bekommen, als er das erste Mal in Holland gewesen war. Das, kombiniert mit der schieren Menge Geldes in meiner Hand. Ich sagte ja. John lächelte, bedankte sich bei mir und sagte, dass er sich bei mir melden würde. Er verließ das Café und ich geriet sofort in Panik bei dem Gedanken daran, worauf ich mich gerade eingelassen hatte. Ich wollte ihm hinterherlaufen und das Geld zurückgeben, aber irgendwas drückte mich in meinen Sitz und hielt mich dort am Platz fest. Für eine lange Zeit saß ich einfach nur da. Die nächsten Tage sind etwas verschwommen in meinen Erinnerungen. Ich weiß aber noch, dass ich mir Sorgen darüber machte, wann ich John wiedersehen würde. Ich hatte darauf geachtet, nichts von dem Geld auszugeben, das er mir gegeben hatte, und ich hatte beschlossen, es ihm wieder zurückzugeben, sobald er mit dem Paket auftauchte. Ich wollte ihm sagen, dass ich einen Fehler gemacht hatte und weder sein Geld noch sonst etwas von ihm annehmen konnte. Ich versuchte, meine verbleibende Zeit zu genießen, aber es hing wie eine dunkle Wolke über mir und ich konnte nicht aufhören, daran zu denken. Ich habe tagelang gewartet bis zum Ende unserer Reise, aber er ist nicht aufgetaucht. Bevor ich das Flugzeug heimwärts bestieg, überprüfte ich wie besessen meinen Koffer, nur für den Fall, dass jemand etwas hineingeschmuggelt hatte. Aber da war nichts Neues drin. Ich flog also zurück nach England mit meinem immer noch heilen Freunden und 10.000 Pfund in der Manteltasche. Es war surreal. Es hat fast ein Jahr gedauert, bevor ich mich sicher genug gefühlt habe, um tatsächlich etwas von dem Geld auszugeben. Ich war gerade umgezogen, um für ein kleines Architekturbüro in Bournemouth an der Südküste zu arbeiten. Es war ein Einstiegsjob, dementsprechend war die Bezahlung nicht gerade berauschend, aber es war das einzige Angebot, das ich in meinem gewählten Feld bekommen hatte. Also bin ich dorthin gezogen, in der Hoffnung, in ein oder zwei Jahren etwas mehr Erfahrung und eine bessere Position zu bekommen. Bournemouth ist eine einigermaßen große Stadt am Meer, wenn auch viel weniger idyllisch, als ich angenommen hatte. Aber die Mieten für eine eigene Wohnung waren angesichts meines Anfangsgehalts etwas außerhalb meiner Preisklasse. Ich kannte dort niemanden und war nicht scharf darauf, mir eine Wohnung mit Fremden zu teilen. Also beschloss ich, etwas von dem Geld zu verwenden, das ich im Jahr zuvor in Amsterdam bekommen hatte. Ich hielt es für unwahrscheinlich, dass sie mich zu diesem Zeitpunkt noch finden würden. Ich hatte schließlich John keine Informationen über mich gegeben, als wir miteinander gesprochen hatten. Nicht einmal meinen Namen, und wenn sie mich im letzten Jahr nicht hatten aufspüren können, dann war es äußerst zweifelhaft, dass sie es jetzt schaffen würden. Außerdem, wenn es sich um Drogenschmuggel gehandelt hätte, wie ich zu dem Zeitpunkt noch vermutete, dann waren 10.000 Pfund für sie vermutlich nicht genug Geld, um mich deswegen so weit zu verfolgen. Zusätzlich, und das hört sich im Nachhinein vielleicht dumm an, aber ich hatte mir gerade einen Bart wachsen lassen und dachte, dass es damit für jemanden schwer sein würde, mich als denselben Typen wiederzuerkennen. Also benutzte ich ein bisschen von Johns Geld, um eine nette Zwei-Zimmer-Wohnung im Triangle in der Nähe des Stadtzentrums zu mieten und zog auch fast sofort ein. Etwa eine Woche später stand ich in meiner Küche und schnitt Obst für das Frühstück, als es an der Tür klingelte. Ich öffnete und sah zwei Liefermänner mit roten Gesichtern. Sie trugen ein riesiges Paket, das sie offensichtlich die schmale Treppe des Gebäudes, in dem ich wohnte, hochgetragen haben mussten. Sie fragten mich, ob ich Joshua Gillespie sei, und als ich dies bejahte, sagten sie, sie hätten eine an mich adressierte Lieferung und drängten sich an mir vorbei in den Flur. Sie schienen von keiner mir bekannten Lieferfirma zu sein und sie hatten keine Uniformen an. Ich habe noch versucht, ihnen einige Fragen zu stellen, aber sobald sie das Paket auf den Boden gestellt hatten, drehten sie sich um und gingen hinaus. Sie waren beide weit über 1,80 Meter groß und sehr imposant, so dass ich kaum etwas hätte tun können, um sie am Gehen zu hindern, selbst wenn ich es gewollt hätte. Die Tür fiel hinter ihnen zu und ich war allein mit dem Paket. Es war etwa 2 Meter lang, vielleicht 1 Meter breit und ungefähr genauso tief. Es war mit Paketklebeband verschlossen und auf der Oberseite standen in dicken, geschwungenen Buchstaben mein Name und meine Adresse. Aber es gab keine Absenderadresse oder irgendeinen Poststempel. Ich war schon spät dran für meine Arbeit, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, einfach zu gehen und beschloss zu sehen, was in dem Paket war. Ich holte das Messer von meinem Küchentisch und durchschnitt das Paketband. Im Inneren befand sich ein Sarg. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das war es nicht. Mein Messer fiel auf den Boden und ich starrte ihn nur stumm und perplex an. Er bestand aus unlackiertem, blassgelbem Holz und war mit einer dicken Metallkette umwickelt, die oben mit einem schweren, eisernen Vorhängeschloss verschlossen war. Das Schloss war zwar geschlossen, aber der Schlüssel steckte darin. Ich wollte schon danach greifen, als ich zwei andere Dinge auf dem Sargdeckel bemerkte. Das erste war ein Stück Papier, in der Mitte gefaltet und unter die Kette geklemmt, das ich an mich nahm. Das andere waren zwei Worte, die in 3 Zentimeter hohen Buchstaben tief in das Holz des Sarges geritzt waren. Sie lauteten: Nicht öffnen. Ich zog meine Hand langsam vom Vorhängeschloss zurück, unsicher, was ich tun sollte. Irgendwann muss ich mich hingesetzt haben, denn ich ertappte mich dabei, wie ich auf dem Boden saß, an die Wand gelehnt war und dieses bizarre Ding anstarrte, das auf unerklärliche Weise in meinem Haus aufgetaucht war. In diesem Moment erinnerte ich mich an das Stück Papier und faltete es auf. Allerdings stand darauf nur: Mit Dankbarkeit überbracht. J. So seltsam es klingen mag, aber ich stellte die Verbindung zu dem Mann, den ich in Amsterdam getroffen hatte, erst in diesem Moment her. Er hatte mir ja gesagt, dass er jemanden brauchen würde, der eine Weile auf ein Paket aufpasst. War dies das Paket, von dem er gesprochen hatte? Sollte ich auf eine Leiche aufpassen? Wer würde es abholen? Und wann? Ich habe mich dann bei der Arbeit krank gemeldet und saß einfach nur da und beobachtete den Sarg. Vielleicht für Minuten, vielleicht für Stunden. Ich hatte einfach keine Ahnung, was ich tun sollte. Schließlich fasste ich mir ein Herz und näherte mich dem Sarg, bis mein Gesicht nur noch Zentimeter vom Deckel entfernt war. Ich atmete tief ein und versuchte herauszufinden, ob man etwas riechen konnte. Aber nein, nichts. Wenn da eine Leiche drin war, dann hatte sie noch keinen Geruch entwickelt. Nicht, dass ich wirklich wusste, wie eine Leiche riechen würde, aber es war Frühsommer, was bedeuten würde, dass sie vor kurzem gestorben sein musste, wenn da überhaupt eine Leiche drin war. Als ich aufstand, berührte meine Hand das Holz des Sarges und ich merkte, dass er warm war. Sehr warm, als ob er schon seit Stunden in der Sonne gelegen hätte. Etwas daran jagte einen Schauer über meinen Rücken und ich zog meine Hand schnell zurück. Ich beschloss, mir eine Tasse Tee zu machen. Es war irgendwie erleichternd, neben dem Kessel zu stehen, denn von dort konnte ich das Ding draußen im Flur nicht sehen. Ich konnte es einfach ignorieren. Ich bewegte mich nicht einmal, nachdem ich meine Tasse gefüllt hatte. Ich stand einfach da und nippte an meinem Tee, ohne zu bemerken, dass er immer noch viel zu heiß war, um ihn gut trinken zu können. Als ich endlich den Mut hatte, wieder in den Flur zu gehen, lag der Sarg immer noch unbeweglich da. Ich fasste schließlich einen Entschluss, packte das Vorhängeschloss fest mit einer Hand, zog den Schlüssel ab und legte ihn auf die Kommode neben der Tür. Dann nahm ich den Sarg samt Ketten und begann ihn weiter in die Wohnung zu ziehen. Es war seltsam, ihn zu berühren. Das Holz war immer noch beunruhigend warm, aber die Kette war so kalt, wie man es von einem dicken Stück Eisen erwarten würde, und hatte offensichtlich keine Wärme aufgenommen. Ich hatte keinen Schrank, der groß genug gewesen wäre, um das Ding zu verstauen, also schleppte ich es schließlich in mein Wohnzimmer und schob ihn so weit an die Wand wie möglich. Ich zerschnitt den Pappkarton, in dem er eingepackt gewesen war, und warf ihn in den Müll. Und so, ganz einfach, beherbergte ich auf einmal einen Sarg in meinem Zuhause. Ich glaube, ich bin damals einfach davon ausgegangen, dass er vollgestopft mit Drogen war. Warum jemand sowas auf so auffällige Weise und zusätzlich noch bei einem völlig Fremden lagern sollte, waren Fragen, auf die ich nicht mal eine Antwort raten konnte. Aber ich beschloss, dass es das Beste wäre, so wenig wie möglich darüber nachzudenken. In den nächsten Tagen miete ich mein Wohnzimmer, da mich die Nähe zu diesem Ding nervös machte. Ich achtete auch auf den Geruch von Fäulnis, der darauf hindeuten würde, dass in dem Sarg doch etwas Totes war. Ich roch allerdings nie etwas und während die Tage vergingen, bemerkte ich meine mysteriöse Sendung immer weniger und weniger. Ungefähr eine Woche, nachdem er angekommen war, fing ich endlich an, mein Wohnzimmer wieder zu benutzen. Den Großteil der Zeit schaute ich fern und behielt den still daliegenden Sarg im Auge. Irgendwann wurde ich so dreist und benutzte ihn tatsächlich als Tisch. Ich trank gerade ein Glas Orangensaft und stellte es geistesabwesend auf den Deckel, ohne genau darüber nachzudenken, was ich getan hatte. Zumindest nicht, bis ich sich etwas bewegen hörte. Ich erstarrte, lauschte aufmerksam und starrte nach vorne in der festen Überzeugung, dass ich es mir nur eingebildet hatte. Aber da war es wieder. Ein leises, aber eindringliches Kratzen, direkt unter der Stelle, wo ich mein Glas abgestellt hatte. Es war langsam und bedächtig und verursachte sanfte Wellen auf der Oberfläche meines Saftes. Es ist vermutlich unnötig zu sagen, dass ich erschrocken war. Mehr als das, ich war verwirrt. Der Sarg hatte zu diesem Zeitpunkt schon weit über eine Woche lang in meinem Wohnzimmer gelegen, fest verschlossen und hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Wenn da drin wirklich etwas gelebt hat, das er geliefert worden war, schien es unwahrscheinlich, dass es noch am Leben war. Und warum hatte es vorher keine Geräusche gemacht, wenn da etwas drin war, das ich bewegen konnte? Ich nahm vorsichtig mein Glas in die Hand und sofort hörte das Kratzen auf. Ich wartete einige Zeit und überlegte, was ich tun könnte, bevor ich es wieder, diesmal auf das andere Ende des Deckels stellte. Es dauerte etwa 4 Sekunden, bis das Kratzen wieder einsetzte, jetzt noch eindringlicher. Als ich das Glas dieses Mal hochhob, hörte das Kratzen erst nach 5 Minuten wieder auf. Ich entschied mich gegen weitere Experimente und trat stattdessen die sehr bewusste Entscheidung, es zu ignorieren. Ich hatte das Gefühl, dass ich an diesem Punkt nur 2 Optionen hatte. Entweder den schweren Eisenschlüssel benutzen, den Sarg öffnen und selbst nachsehen, was da drinnen war, oder der eingravierten Anweisung folgen und mir vornehmen, niemals hineinzuschauen. Manche mögen mich vielleicht einen Feigling schimpfen, aber ich entschied mich für Letzteres. Ich würde so wenig wie möglich mit dem Sarg interagieren, solange er in meiner Wohnung lebte. Nun, vielleicht ist Leben das falsche Wort. Ich wusste, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte, als es das nächste Mal regnete und ich hörte, wie der Sarg anfing zu stöhnen. Es war ein Samstag und ich hatte den Tag damit verbracht, zu Hause zu bleiben und etwas zu lesen. Ich hatte nur wenige Freunde in Burnmouth und irgendetwas daran, dass ein mysteriöser Sarg in meinem Wohnzimmer lag, ließ mich zögern, die Art von Beziehungen zu knüpfen, die dazu führen könnten, dass Leute vorbeikommen, und so verbrachte ich die meiste Zeit meiner Freizeit allein. Ich habe nicht viel ferngesehen, schon bevor mein Wohnzimmer mit der Aufbewahrung dieses Dings in Beschlag genommen wurde, und so fand ich mich nun in meinem Zimmer sitzend wieder und las ziemlich viel. Ich erinnere mich, dass ich zu der Zeit gerade Vergessene Welt von Michael Crichton angefangen hatte und es begann draußen zu regnen. Es war ein harter, heftiger Regen, die Art, die gerade herunterfällt, ohne dass Wind ihn ablenkt, bis alles dunkel und nass ist. Es war kurz nach Mittag, aber ich erinnere mich, dass der Himmel so bewölkt und düster war, dass ich aufstehen musste, um das Licht einzuschalten. Und da hörte ich es. Es war ein leises und sanftes Geräusch. Ich habe Dawn of the Dead gesehen, also weiß ich, wie sich das Stöhnen von Untoten anhören sollte. Aber so klang das überhaupt nicht. Es war fast melodiös. Es klang fast wie Gesang, wie durch 6 Meter dicht gedrücktes Erdreich gedämpfter Gesang. Zuerst dachte ich, es käme aus einer der anderen Wohnungen in meinem Haus, aber als es nicht aufhörte und mir die Haare auf den Armen zu Berge standen, wusste einfach, woher es kam. Ich ging ins Wohnzimmer, stellte mich an die Tür und beobachtete, wie die versiegelte, hölzerne Kiste diesen leisen, musikalischen Klang zum Regen hinausstöhnte. Es gab nichts, was ich tun konnte. Ich hatte meine Entscheidung getroffen, ihn nicht zu öffnen, und das hier würde mich sicher nicht davon überzeugen, die Entscheidung nochmal zu überdenken. Also ging ich einfach zurück in mein Schlafzimmer, machte etwas Musik an und drehte sie laut genug auf, um die Geräusche zu übertönen. Und so ging es ein paar Monate lang weiter. Was auch immer im Sarg war, kratzte an allem, was darauf abgestellt wurde, und stöhnte, wenn es regnete. Und das war's. Ich nehme an, das zeigt, dass man sich an alles gewöhnen kann, wenn man es muss. Egal wie bizarr es auch ist. Ich habe gelegentlich überlegt, ihn loszuwerden oder Leute wie euch zu finden, die ihn untersuchen, aber am Ende habe ich beschlossen, dass ich mehr Angst vor demjenigen hatte, der mir den Sarg anvertraut hatte, als vor dem Sarg selbst. Also habe ich ihn geheim gehalten. Das Einzige, was mir wirklich Sorgen machte, war das Schlafen. Ich glaube, das Ding gab mir Albträume. Ich erinnere mich nicht an meine Träume. Habe ich nie, und bei Albträumen verhält es sich nicht anders. Auch jetzt nicht. Aber ich weiß, dass ich immer wieder panisch aufgewacht bin, meine Kehle umklammert hatte und nach Luft rang. Ich begann auch damit, Schlaf zu wandeln. Das erste Mal, als es passierte, bin ich wegen der Kälte wieder aufgewacht. Es war mitten im Winter und ich neige dazu, die Heizung auszumachen, wenn ich schlafen gehe. Ich brauchte ein paar Sekunden, um vollständig zu verarbeiten, wo ich war. Ich stand im Dunkeln, in meinem Wohnzimmer, über den Sarg gebeugt. Was mich an der Situation am meisten beunruhigte, war die Tatsache, dass ich, als ich aufgewacht bin, den Schlüssel zum Sarg in der Hand hatte. Das bereitete mir natürlich Sorgen. Ich bin deshalb sogar zu meinem Hausarzt gegangen, der mich in die Schlafklinik im nahegelegenen Krankenhaus verwies. Aber die Probleme traten in der klinischen Umgebung nie auf. Ich beschloss, den Schlüssel an immer schwieriger zugänglichen Orten zu verstecken, aber ich wachte immer noch jedes Mal mit ihm auf und ich begann langsam in Panik zu geraten. Als ich eines Morgens aufwachte und feststellen musste, dass ich den Schlüssel tatsächlich in das Schloss gesteckt hatte und, soweit ich das beurteilen konnte, kurz davor war es zu öffnen, wusste ich, dass ich eine Lösung finden musste. Im Endeffekt war meine Lösung vielleicht ein bisschen aufwendig, aber scheinbar hat es funktioniert. Ich hatte den Schlüssel in eine Schüssel Wasser gelegt und diese dann ins Gefrierfach gestellt, wodurch er dann in einem dicken Eisblock eingeschlossen war. Es kam immer noch vor, dass ich manchmal im Schlaf versuchte, an den Schlüssel zu kommen, aber die Kälte des Eises hat mich jedes Mal wieder aufgeweckt, lange bevor ich etwas damit anstellen konnte. Und am Ende war das einfach nur ein weiterer Teil meiner täglichen Routine. So habe ich fast 1,5 Jahre lang gelebt. Es ist lustig, wie die Angst einfach so zur Routine werden kann, wie etwa der Hunger. Ab einem bestimmten Punkt habe ich sie einfach akzeptiert. Der erste Hinweis darauf, dass meine Zeit mit dem Sarg sich dem Ende neigte, war, als es zu regnen begann und er still blieb. Ich habe es zunächst nicht bemerkt, da ich bereits daran gewöhnt war, die Musik aufzudrehen, wenn das Wetter umschlug, aber nach ein paar Minuten realisierte ich, dass es nichts zu übertönen gab. Ich schaltete meine Musik aus, um dem nachzugehen. Im Wohnzimmer war es still. Dann klopfte es an der Tür. Das Geräusch war schwach und unaufdringlich, aber in der Stille meiner Wohnung hörte es sich an wie ein Donnerschlag. Ich wusste bereits, was ich auf der anderen Seite der Türe sehen würde, bevor ich sie aufmachte, und ich hatte recht. Da standen John und die beiden Liefermänner. Ich war, wie gesagt, nicht überrascht, sie zu sehen, aber sie schienen tatsächlich ziemlich überrascht davon zu sein, mich zu sehen. John musste sich einen Moment Zeit nehmen, um mich, fast möchte ich sagen, ungläubig von oben bis unten zu mustern, als ich fragte, ob sie gekommen seien, um ihren Sarg abzuholen. Er sagte ja und er hoffte, dass er nicht zu viele Umstände gemacht hätte. Ich sagte ihm, wo er sich ihn hinschieben könnte, und er schien keine Erwiderung darauf zu haben. Er schien jedoch wirklich beeindruckt zu sein, als ich den Schlüssel aus dem Gefrierfach holte. Ich habe nicht einmal versucht, ihn aufzutauen. Ich war so erpicht darauf, dieses Ding aus meinem Leben zu haben, dass ich die Schale mit dem Eis einfach auf den Boden fallen ließ. Sie zerbrach und ich sah zu, wie John den eiskalten Schlüssel vom Boden aufhob. Ich sagte ihnen dann, dass der Sarg im Wohnzimmer sei. Ich bin ihnen nicht gefolgt. Ich wollte nicht sehen, was sie mit dem Sarg anstellen. Ich wollte nicht sehen, ob sie ihn öffneten. Und als das Geschrei anfing, wollte ich nicht sehen, wer da schrie und warum. Ich verließ die Küche erst, als die beiden Liefermänner den Sarg aus der Tür getragen hatten. Ich folgte ihnen die Treppe hinunter und sah im strömenden Regen zu, wie sie ihn in einen kleinen Lieferwagen mit der Aufschrift Brecken and Hope Deliveries einluden. Dann fuhren sie weg, ohne eine weitere Spur von John. Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Kurz darauf bekam ich einen neuen Job und zog nach London. Und jetzt versuche ich einfach nicht zu viel daran zu denken. Ende der Aussage. Es ist immer schön zu hören, dass meine Heimatstadt nicht ganz frei von seltsamen Vorkommnissen und unheimlichen Geschichten ist. Eiscreme, Strände und Langeweile sind ja schön und gut, aber ich bin froh zu hören, dass Bournemouth zumindest ein paar Erscheinungen sein eigen nennen kann. Abgesehen davon bedeutet die Tatsache, dass Herrn Gillespies Aussage mit Drogenkonsum beginnt, und der Mangel an Zeugen, die sie bestätigen könnten, ein zentrales Thema zu sein scheint, dass es nicht mehr als eine unheimliche Geschichte ist. Bei der ersten Untersuchung durch das Institut scheint es so, dass sie nicht in der Lage waren, auch nur ein einziges Beweisstück für die Existenz dieses zerkratzten Sarges zu finden, und um ehrlich zu sein, dachte ich, dass es sich nicht lohnen würde, jetzt, 20 Jahre später, jemandes Zeit damit zu verschwenden. Trotzdem habe ich es gestern Tim gegenüber erwähnt, und anscheinend hat er selbst ein wenig nachgeforscht. Brecon & Hope hat tatsächlich existiert und war ein Kurierdienst, der bis 2009 tätig war und dann in Konkurs ging. Der Firmensitz war allerdings in Nottingham, deutlich nördlich von Bournemouth, und falls Sie über Ihre Lieferungen Buch geführt haben, so sind diese Aufzeichnungen nicht mehr verfügbar. Interessant ist jedoch die Adresse, die Herr Gillespie für die Wohnung angegeben hat, in der das alles stattgefunden haben soll. Die Wohnungsbaugesellschaft, die diese Wohnung verwaltete, führt umfangreiche Aufzeichnungen über die Mieter, die in ihren Gebäuden gelebt haben, die etwa 40 oder 50 Jahre zurückreichen. Nach dem zu urteilen, was Tim herausfinden konnte, scheint es, dass in den 2 Jahren seines Aufenthalts die anderen 7 Wohnungen leer standen und Herr Gillespie somit die einzige Person war, die in dem gesamten Gebäude gewohnt hat. Niemand zog nach seinem Auszug ein und das Gebäude wurde an einen Bauträger verkauft und kurz nach dieser Aussage abgerissen. Vorhersehbarerweise ist niemand, der in den 90er Jahren für diese Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet hat, heute noch dort. Und trotz Tims besten Bemühungen konnten wir keine Erklärung dafür bekommen, warum Herr Gillespie in einem Gebäude dieser Größe fast 2 Jahre allein gelebt hat. Allein bis auf einen alten Holzsarg. Ende der Aufnahme.
Das Magnus Archiv ist in der deutschen Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.